Herzlich willkommen zu Selfmade, dem Videopodcast von Tax Me Now. Mein Name ist Sebastian Klein, ich bin Unternehmer und engagiere mich für Steuergerechtigkeit. Und in diesem Podcast laden wir spannende Persönlichkeiten ein, um über Steuergerechtigkeit, Vermögensungleichheit, aber auch die Zukunft der Wirtschaft und die Frage zu sprechen, wie viel Selfmade eigentlich in einem Selfmade-Millionär stecken kann. Heute freue ich mich sehr, Erdal Ahlaci hier zu begrüßen. Er ist selber Unternehmer, hat mehrere Firmen gegründet, unter anderem Agile OS, betreibt auch zwei Podcasts, über die wir vielleicht auch noch reden können. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Freut mich wirklich sehr.
Mich auch. Und als kleine Einstiegsfrage, um ins Thema reinzukommen, wollte ich dich fragen, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Ja, tatsächlich zahle ich gerne Steuern. Ich habe auch darüber ein paar Mal gepostet, dass ich gerne zahle, weil ich ja auch, also ich habe hier studiert. Und ich habe BAföG bekommen und ich habe auch Arbeitslosengeld, hieß es früher, vor Bürgergeld bekommen. Und das hat mir sehr viel geholfen, damit ich überhaupt, also ich habe auch Abitur und mittlere Reife auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Deswegen zahle ich das gerne zurück. Und weil ich glaube ja auch darüber hat ja auch mal gepostet, auch meine Familie hat damals von Arbeitslosengeld, also überlebt, weil mein Vater war Maurer, hat auch Baustellen gearbeitet. Viele wissen das nicht, dass im Winter gestempelt wird, so nannte man das, ich weiß, ob man das immer noch so nennt. Das heißt, über Winter, so Heizöl und so weiter, musste man beantragen oder Winterklamotten. Wir waren 5 Kinder. Deswegen ist es für mich so selbstverständlich, weil das ist ja auch ein Teil der Wirtschaft. Das kommt ja wieder zurück, das zirkuliert. Also ich glaube, viele haben die Vorstellung, man gibt das Geld und dann nimmt das Geld jemand, bringt das woanders hin, sondern das bleibt in diesem Land. Deswegen ist es für mich so ein Steuerzahlen einfach also Zirkulation. Es ist ein Teil davon, was zu bekommen, wenn man es braucht, und dann wieder was zu zahlen, wenn auch andere es brauchen. Deswegen habe ich überhaupt kein Thema, also zahle gerne Steuern.
Ja, irgendjemand hat hier schon gesagt, viel Steuern zu zahlen heißt ja, man ist erfolgreich und hat was geschafft und darf dann auch was zurückgeben an die Gesellschaft und an die, die nach einem kommen, finde ich ein schönes Bild. Und sag mal, du bist ja Unternehmer heute. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu diesem Beruf?
Wo fange ich an? Also ich war schon Unternehmer mit 21. Ich hatte so ein Café-Bistro eröffnet. Also ich war immer jemand, der sich gern selbstständig machen wollte. Und ich glaube, das liegt auch mit meiner Biografie zu tun, weil die meisten Menschen, die Migrationsgeschichte haben, sind auch mehr selbstständig. Das wird auch ein wenig darüber berichtet, weil das eben nicht irgendwelche Startups sind, sondern ob das jetzt ein Dönerladen ist, Obst und Gemüse, das sind extrem viele Menschen, mehr als der Durchschnittsbürger. Und das liegt halt daran, dass das die einzige Möglichkeit ist, auch aus dem Status was zu machen. Weil wenn man neu in das Land kommt, eben kein Vermögen aufgebaut hat, nichts erben wird, dann muss man ja praktisch eher versuchen, schneller irgendwie was zu machen, um die Kinder zu langfristig zu finanzieren. Weil wenn jetzt 5 Kinder hat, jemand in der Fabrik arbeitet, das ist auch ein Märchen, dass man mit dem Geld auch 5 Kinder fürs Studium und so weiter finanzieren kann. Deswegen war in meinem Kreis immer schnell wie möglich selbstständig zu machen. Und ich habe einen Café eröffnet, Kredit aufgenommen. Davor habe ich in der Fabrik gearbeitet. Und nach einem Jahr hat das nicht mehr so funktioniert. Die Erfahrung hat gefehlt. Dann habe ich Ausbildung gemacht. Dann habe ich mittlere Reife und Abitur später nachgeholt. Mit 28, 29, mit 30 angefangen zu studieren. Ich habe Medieninformatik studiert, war dann kurzzeitig als Sozialarbeiter unterwegs, dann als Softwareentwickler. Und dann hat sich das ergeben, es gab eine Stelle für einen Junior-Projektmanager, aber es war in dem Bereich, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte, das war über Videostreaming. Und ich habe mich beworben, obwohl ich schon 40 war, als Junior-Stelle, weil ich dachte, das ist selten. Das war damals, also meine Diplomarbeit war über, wie YouTube funktioniert, bevor es YouTube gab, so ein paar Monate. Also wenn ich damals schon mich ausgekannt hätte oder die Möglichkeit hätte, Investoren zu finden, hätte ich auch vielleicht YouTube gründen können, weil das war mein Thema, Diplomarbeiten, was Praktisches gemacht. Und dann war ich in dieser Firma und dann nach ein paar Monaten, also die Firma hat so schlecht funktioniert, jetzt bin ich nicht mehr in der Firma, war zu sagen, übernimmt man Verantwortung oder geht, dann habe ich viel Verantwortung übernommen und es gab dann nach ein paar Jahren tatsächlich die Möglichkeit, Anteile zu kaufen. Und ist, glaube ich, sehr selten der Fall, dass ein jemand, der in der Firma ist, schon Anteile kaufen möchte. Und das waren um die 900.000 Euro. Und ein Investor ist ausgestiegen, ein Gesellschafter, und es gab die Möglichkeit. Und ich habe tatsächlich bei der Sparkasse angerufen, den ich auch gut kannte, und dann habe ich das erzählt. Und mein damaliger Mitgeschäftsführer und auch die anderen Gesellschafter haben gesagt, das gibt's ja nicht, also kein Mensch gibt dir Geld. Das hat tatsächlich funktioniert, weil der Mitarbeiter auch eine Migrationsgeschichte hatte und auch aus ähnlichen Verhältnissen kam, und der hat mir vertraut. Und das war natürlich so ein Gründungsdarlehen mit abgesichert, mit Bürgschaftsbau und so weiter. Nach ein paar Monaten hat das geklappt. Das heißt, ich habe meine Anteile selber gekauft. Das heißt, nicht der klassische Gründer, man gründet was, dann kommen die Investoren, die schießen das Geld, man feiert sich als Held, aber eigentlich hat man schon genug Geld. Und dann bei mir war das tatsächlich ein Risiko. Das heißt, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich mit Zinsen 1 Million Euro Schulden, und das wäre, glaube ich, mein Leben damit gegessen. Das war extrem riskant. Also so habe ich meine erste Firma mitgegründet. Und ich bin da raus 2020, weil es auch mit Investoren nicht geklappt hat, aus kulturellen Gründen. Und inzwischen danach wollte ich eigentlich mal nicht arbeiten, aber dann habe ich den Fehler gemacht, wieder zu gründen. Und am Anfang war die Idee, dass wir alle Ex-Kollegen, die nicht mehr in der Firma bleiben wollten, nachdem ich gegangen bin, gemeinsam was gründen, und wirklich auch sehr romantisch, jeder kriegt die gleichen Anteile. So haben wir gegründet. Hat nicht funktioniert, weil ich glaube, dass viele mit mir zusammenarbeiten wollten, aber nicht Gründer sind, weil es auch was anderes, weil es gibt ein Risiko natürlich, das nicht jeder tragen möchte. Es gibt Leute, die wollen auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr arbeiten als 8 Stunden, auch Verantwortung und so weiter. Deswegen haben wir das dann praktisch später, bevor die Firma erfolgreich geworden ist, rückabgewickelt. Und ich war dann der einzige Gründer, plus mit einem Co-Founder, der auch anders finanziert ist, also noch mit dranhängt, aber es nicht offiziell Gründer ist. So kam ich zu AJ Lewis, also zu der aktuellen Firma.
Und wie guckst du drauf? Ich meine, du hast es jetzt beschrieben, dass du da wirklich ins Risiko gehen musstest. Hast zum Glück überhaupt jemanden gefunden, der dir Geld gegeben hat. Das ist ja wirklich auch nicht selbstverständlich. Und wie guckst du aber drauf? Wir haben ja jetzt eine Gesellschaft, wo wir dann gleichzeitig viele Leute haben, die halt durch ihre Geburt, durch Erbschaft noch viel größere Summen quasi geschenkt bekommen oder Anteile an großen Firmen geschenkt bekommen, dann auch noch nicht mal Steuern drauf bezahlen. Wie fühlt sich das an als jemand, der sich sowas erstmal hart erarbeiten musste?
Ich meine, also erstmal ist es halt schade, weil viel an Innovation gar nicht passiert, weil das ist das, was viele nicht sehen. Ich sehe nicht nur so eine Ungerechtigkeit, dass ich sage, schade, oder es gibt viele Menschen, die könnten nicht, weil die das können. Das ist, geht gar nicht um diese Neid, sondern tatsächlich ist es ja für die Wirtschaft auch nicht gut, weil wenn jetzt irgendwie 10 Menschen im Raum sind und nur eine Person hat die Möglichkeiten, dann haben wir praktisch im Endeffekt nur 10% Innovation aus der Bevölkerung. Die 9 hätten Ideen vielleicht, aber wird niemals umgesetzt oder realisiert. Und deswegen ist es erstmal schlecht für Deutschland, also schlecht für jedes Land. Also das ist ja das Grundproblem, weil ich auch aus meiner Perspektive auch, ich habe, also du bist ja auch Gründer, du hast ja auch mit vielen Menschen zu tun gehabt. Und man guckt ja auch auf die Fähigkeiten. Ich habe tatsächlich noch nie gesehen, dass jemand, der privilegiert ist, irgendwie mehr Fähigkeiten hätte oder mehr Ideen. Noch nie. So, deswegen ist es ja erstmal, das ist, finde ich, die größte Ungerechtigkeit. Das ist im Endeffekt eher sehr schlecht für die Wirtschaft, unabhängig von Gerechtigkeitsgefühl.
Ja, und um uns das dann irgendwie schön zu reden, heißt es halt immer, na gut, das sind die Leistungsträger, die tun hier viel für die Wirtschaft und die Gesellschaft, aber das ist ja eigentlich auch nur ein Märchen.
Ja, vor allem werden die Leute auch gefeiert als sehr intelligent, als sehr geschäftstüchtig, also wie bei Elon Musk. Das ist mir bis heute ein Rätsel, weil ich habe tatsächlich von Anfang an, wenn Elon Musk so in den Medien war, und ich habe ein bisschen zugehört, und jedes Mal habe ich mich gefragt, liegt das an mir? Ist er so schlau, dass ich das nicht verstehe, und ich bin so dumm? Ich habe es nie verstanden, weil ich habe noch nie was Schlaues gehört, sondern wenn man dann was hat, dann wird das immer so als Beweis gesehen. Aber das ist halt, was oft passiert. Das heißt, diese Leute werden, also ich vergleiche das immer mit so einem Restaurantbesuch. Das ist, glaube ich, viele können sich das gut vorstellen. Wenn nicht jemand in ein Restaurant geht, und es ist so teuer, sehr schick, jemand, der nicht oft in diesem Restaurant ist, ist verklemmt, also sitzt da, weiß nicht, wie die Besteckversion so. Und das merkt man einfach, weil ich habe Restaurantfachmann Ausbildung gemacht. Ich habe sofort gemerkt, in dem Restaurant, wenn jemand das erste Mal mit seiner Freundin eine Flasche Wein bestellt oder jemand, der schon als Kind mit seinen Eltern immer gut essen gegangen ist, das spürt man einfach. Und die Leute, die immer schon als Kind in so einem teuren Restaurant sind, die bewegen sich sehr frei, machen große Bewegungen, scherzen mit dem Kellner, wissen, was bestellt, bestellen immer irgendwas oben und so weiter. Und das Gleiche ist, das machen sie auch im Arbeitsleben. So, das heißt, so wie sie sich dort benehmen, benehmen sie auch dort. Das heißt, sie sind sehr selbstverständlich. Die glauben, dass sie was können, weil man immer das ihnen so gesagt hat. Weil sie das glauben, glauben das die anderen auch. So in dem Restaurant hat man das Gefühl, die haben Geschmack, die kennen sie mit dem Wein aus, was oft nicht stimmt. Aber so ist das praktisch das Benehmen. Und die Leute benehmen sich so wie Elon Musk, dann glauben das auch alle anderen. Und so entsteht so ein Märchen, so ein Narrativ. Das heißt, tatsächlich glauben die das, Leute. Also ich habe oft mit bei Einstellungsgesprächen Leute erlebt, die sehr selbstbewusst aufgetreten sind, sehr forsch und sehr mutig. Und dann habe ich immer so einen Test gemacht, weil ich mache das seit Jahren immer so bei Einstellungen. Ich mache das nicht mehr auf nur auf Soft Skills zu achten. Und das war oft nicht der Fall. Also wenn es was um Konkretes ging, waren die immer schlecht. Also wenn man irgendwie Sales-Leute einstellt, die können immer so gut sich am besten verkaufen, aber wenn das ins Detail geht, fällt da was an Substanz. Und das ist, glaube ich, auch, was du meinst, dass man das wirklich immer glaubt. Und das wird immer so weitererzählt, immer so reproduziert, was hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
Ja, und es ist dieses I must be smart, look how rich I am. Also irgendwie so, da ist was und dann muss es ja auch einen Grund dafür geben.
Genau.
Ja. Und wie guckst du drauf? Du hattest jetzt eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was wäre gut für die Wirtschaft. Ich meine, wir haben ein bisschen zugespitzt gesagt, ja, die Situation, dass gerade die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird in die Hände gelegt von reichen, privilegierten, männlichen, westdeutschen Erben. So ein bisschen zugespitzt, aber meistens ist es so. Und wenn du jetzt mal drauf guckst, so, und das sind ja auch Leute, die nie ein Risiko eingegangen oder nie ein Risiko eingehen mussten, die auch gar nicht wissen, wie es ist, sich was aufzubauen. Denkst du, das ist gut, eine Wirtschaft so zu organisieren, dass das die Menschen sind, die dann Innovationen hervorbringen sollen und auch Veränderungen, die ja nötig sind?
Natürlich nicht. Weil, also ich meine, es gehört immer Risiko dazu. Und wenn jemand Risiko eingeht, Verantwortung übernimmt, dann wird auch nichts Neues entstehen. Es wird nur verwaltet. Und tatsächlich gehen die, also ich habe auch bei den Investoren, also Venture-Kapitalisten, die gehen ja fast gar kein Risiko ein. Also die haben ihre Berater, also natürlich verlieren sie auch mal Geld, weil sie einfach fachlich schlechter sind, nicht weil sie was groß riskieren. Und dann ist es ja nicht ihr Geld. Also das ist auch, was viele nicht wissen. Also viele Gründer, wenn sie mit Venture-Kapitalisten reden, die tauchen, also die sind ja auch sehr froh, also wie sie auftreten mit ihren blauen Anzügen, weißen Hemden und so weiter, als wäre das ihr Geld. Also sie reden immer von Raise, ich habe jetzt 100 Millionen hier geraced, das habe ich gemacht. Aber das ist ja wieder das Geld von reichen Familien im Hintergrund, die auch investieren und die dann irgendwie statt bei der Bank 2% irgendwie 10% am Ende bekommen. Aber richtig riskiert wird auch nichts. Auch die im Hintergrund das Geld geben. Die riskieren ja auch nicht so viel, weil die werden auch einen Teil wieder abschreiben und das ist auch auch schon so viel da, dass es gar kein Risiko ist. Also wenn ich jetzt 1 Milliarde habe, dann investiere ich mal 100 Millionen. Das Risiko ist null. Das wäre so, wie wenn ich von meinen 1.000 Euro 100 Euro mal irgendwo setze und die Wahrscheinlichkeit auch noch ziemlich hoch ist, dass ich das noch auf jeden Fall verdopple. Und so ist es dann. Also Risiko ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Also ich habe nicht gesehen, dass irgendjemand wirklich was riskiert. Aber es wird so geredet.
Ja, also in Deutschland wird ja sehr viel dieses Märchen erzählt, dass diese ganzen reichen Erbenfamilien, denen gehören die großen Firmen, das ist irgendwie der Wohlstand, die Arbeitsplätze stecken da drin. Und Teil dieses Märchens ist ja auch immer, ja, das ganze Geld steckt in den Firmen, wir investieren in Arbeitsplätze, in Innovationen. Wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man, einerseits wird natürlich auch sehr viel Geld schon längst rausgezogen und dann über Family Offices verwaltet und weiter vermerkt, am Finanzmarkt investiert, in Immobilien gesteckt. Und in den Firmen ist es ja auch nicht so, dass die dann ins Risiko gehen im Sinne von, dass sie sich einen riesen Kredit holen, um wirklich neue Dinge, sondern auch in den Firmen werden ja massive Gewinnrücklagen meistens gebildet. Also man verwaltet, wie du sagst, eigentlich nur und optimiert die Profite, die man da jedes Jahr rausziehen kann.
Genau.
Ja, und uns wird aber immer dieses Märchen erzählt von, oh, da sollen jetzt die Innovationen stattfinden. Wenn sie finden ja nicht statt, wir sehen es ja auch, sonst hätten wir ja schon längst eine ganz andere Wirtschaft und hätten Elektromobilität in Deutschland entwickelt und nicht in anderen Ländern.
Genau. Im Endeffekt sind sie auch meistens auch beschäftigt, wie sie noch mehr Geld rausholen können, weil die haben die Top-Berater. Also ich habe auch mal nach Steuerberatern gesucht. Die sind ja sehr, sehr teuer. Und sie versprechen ja auch schon sehr viel, wie man sparen kann. Das ist so, was ich festgestellt habe, auch wenn man so einfache Fragen hat, wenn das immer sehr teuer. Und ich glaube, was ich auch gesehen habe, also auch aus bekannten Kreisen, also die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die dann irgendwie von irgendjemandem, der so viel Geld schon hat und auch versucht, in Stiftungen zu gründen und auch da wieder nochmal Geld zu rausholen. Also es ist wirklich nichts dahinter. Aber es dreht sich eigentlich permanent darum, wie kann man weniger an den Staat zahlen? Das ist so eigentlich ziemlich Dauerthema, was ich so mitbekommen habe, gerade in den Kreisen. Und deswegen, ich habe selten gehört, dass da wirklich auch bei Innovation, es wird auch nicht so gesprochen. Ich sage natürlich, das ist meine Einzelmeinung, also mit den Leuten, die ich zu tun hatte. Ich kann das jetzt nicht irgendwie empirisch für alle sagen, aber es war nie Thema, auch wenn sie in Unternehmen investieren. Da könnte man ja denken, da kommt jemand, der ist total begeistert, so Erdal, du machst Videostreaming, wow, das wird die Welt verändern. Nein, es wird nur drauf geguckt, wann kann man das Unternehmen verkaufen. Weil das ist ja auch das Prinzip. Das heißt, ein Venture Capital investiert ja nur, in dem Moment ist man ja ein Produkt. Also die kaufen mich als Produkt, wollen mich veredeln und dann noch weiterverkaufen. Dann wird einfach Geld reingepumpt und Innovation interessiert keinen Menschen. Es geht nur darum, kann man das teurer verkaufen und wann kann man Exit machen. Deswegen ist es selten, also ich habe eigentlich nie über Innovation gesprochen worden. Und wie du es gesagt hast, wir sind ja in Deutschland auch sehr schlecht bei Software, bei Digitalisierung. Und das ist auch so ein Märchen, dass in Deutschland auch immer geglaubt wird, wir sind ja so zivilisiert, sowieso ein anderes Märchen, aber auch mit Innovation. Und dann habe ich öfter Gespräche mit Leuten, wenn ich dann aus der Türkei zurückkomme und die dann sagen, ist das so, dass es so digitalisiert ist? Ist so. Türkei ist extrem digitalisiert. Das heißt, ich habe keine türkische Staatsbürgerschaft, aber so eine Blue Card, dann kann ich in der Türkei länger bleiben und so wie ein Staatsbürger, ich darf nur nicht gewählt werden, darüber hinaus kann ich alles machen. Das ist alles digital, das heißt, es gibt ein E-Government und darüber kann ich alles abwickeln. Und auch ganze Gesundheitssystem. Ich war letztes Jahr mit meiner Familie in der Türkei und unsere Tochter ist krank geworden und dann ins Krankenhaus fahren. Hier weiß es jeder, stundenlang vorzubereiten und von ins Krankenhaus fahren mit Untersuchungen, mit Röntgenaufnahmen, mit alles hat 20 Minuten gedauert. Alles durchdigitalisiert, schon beim Eingang über eine App, dann ist praktisch komplett alles bis Rezept und so weiter funktioniert so. Und das, wenn man das erzählt, das ist immer so echt die Türkei. Und das ist eben, wir wollen das immer glauben. Es ist immer so, es wird immer so gespielt, würde ich sagen, weil es tatsächlich geglaubt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass immer noch in dieser Industrialisierung hängen geblieben ist. Diese Großkonzerne, so die praktisch was gemacht haben. Wir sind die Autoindustrie. Aber das ist, wenn das dann wirklich so wie es aussieht, alles digitalisiert ist, die aktuelle Situation, da ist gar nicht Deutschland so weit. Da fällt die Innovation.
Ja, und interessant daran finde ich, wenn wir sind ja als Deutschland eine der reichsten Gesellschaften der Welt. Wir haben geschätzte 20 Billionen Privatvermögen. Das ist so viel Geld, damit könnte man jede gesellschaftliche Innovation zigfach hervorbringen. Man könnte jede Digitalisierung finanzieren. Man könnte sogar den Klimawandel global lösen mit so viel Geld. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also wir haben diesen riesigen Wohlstand und der wird aber nicht genutzt, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, um Innovationen zu finanzieren, sondern da sitzen Familien und Erben vor allem, die sich fragen, wie kann ich aus Geld mehr Geld machen, die dann, was du vorhin gesagt, man wird zum Produkt, du bist ja quasi ein Finanzprodukt, wenn du als Unternehmen an den Kapitalmarkt gehst und da Investoren suchst. Das heißt, die Frage ist dann immer nur, wie kann ich aus Geld noch mehr Geld machen als Selbstzweck, aber nicht mit dem Ziel, ich will was für die Gesellschaft tun, was uns ja immer erzählt wird, als oh, die reichen Menschen hier, die Erben, die wollen ja mit diesem Geld eigentlich nur, dass es der Gesellschaft gut geht. Ja, das ist halt so eine bequeme Erzählung. Aber ich finde diesen Kontrast auch zur Türkei weil sehr spannend, weil wahrscheinlich wirklich viele denken, wie kann es denn sein, dass wir sowas hier nicht hinbekommen, obwohl wir viel mehr Geld haben. Natürlich, wir haben viel mehr Geld
absolut,
hier
als dort. Absolut, viel mehr Geld, auch eine demokratische Gesellschaft, demokratische Regierung. Also eigentlich könnte man daraus viel mehr machen. Aber Innovation ist eben nicht nur an Geld. Das ist halt, also man könnte viel mehr machen, aber wenn man das irgendwie besser investieren würde, dann könnte man auch mehr haben. Und genau.
Ja. Und gehört das vielleicht dazu? Ich meine, du hast ja die Erfahrung gemacht, du musstest ins Risiko gehen, musstest dich dann reinhängen, musstest wirklich was dafür tun, um nicht in der Privatinsolvenz oder dein ganzes Leben verschuldet zu sein. Denkst du, um wirklich was Neues aufzubauen, braucht es auch diese Situation, dass man sich reinhängen muss, weil man noch nicht jetzt auf so einem bequemen Polster sitzt?
Naja, ich meine, ich hätte es am liebsten nicht gemacht, das ist natürlich
sehr unangenehm,
aber ich glaube, es führt halt keinen Weg vorbei, weil es gibt doch keine Innovation, die nicht aus der Not entstanden ist. Also ob das jetzt Licht ist, Glühen ist, also alles ist ja einfach, müsste sehr da sein. Deswegen ist es auch, es muss nicht sein, aber eigentlich ist es was Normales. Also wenn es nicht fehlt, wenn es nicht da ist, dann ist es irgendwie komisch, aber in der Regel sollte das da sein, ja. Mhm. Also man muss jetzt nicht, also ich meine, es wäre natürlich besser, wenn das staatlich organisiert wäre. Und ich glaube, es würden vielen Startups viel, viel besser gehen, wenn wir nicht auf Venture-Kapitalisten angewiesen wären. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland, weil die Venture-Kapitalisten gucken ja nicht unbedingt, ob das wirklich auch rentabel ist. Das heißt, man könnte zum Beispiel Break-Even sein, aber nicht so rentabel sein. Also ein Unternehmenswert ist nicht so hoch. Mhm. Dann wird lieber Geld gegeben und gesagt, kannst du Geld verbrennen. Also ich finde das Wort auch schlimm, das ist wirklich auch verbrennen. Das wird ja dort so benutzt, das Wort. Wenn ich das Menschen erkläre, die gar keine Ahnung haben von Startups und Venture-Kapitalisten, also wirklich meine Mutter, Verwandten oder Bauarbeiter, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man sagt, wir haben ein Unternehmen, wir verbrennen jeden Monat 100.000. Mhm. Das ist nur noch wenig. Also. Und dann sagen sie, wie verbrennen? Ja, wir nehmen 1.000 ein, geben 100.000 aus. Wenn alle sagen, aber es läuft doch nicht. Also kein Mensch könnte ein Restaurant eröffnen und sagen, wir verbrennen Geld. Also, wir bedienen die Gäste, der Laden ist voll. Wir machen null Gewinn. Sogar wir zahlen jeden Monat drauf. Wir zahlen die Gäste, dass sie überhaupt bei uns essen. Würde kein Mensch glauben und sagen, wer ist denn so dumm? Das passiert aber bei Startups, weil die Hoffnung ist, von 10 gehen 8 pleite und die 2 schaffen das, so viel Geld wie die anderen 10-mal, 20-mal so viel wert wären. Und das ist eben das genau das Grundproblem, dass praktisch im Endeffekt gar nicht drauf geguckt wird, ob das überhaupt passiert. Und ein Staat würde ja darauf eher achten, ist es gut für die Gesellschaft, das ist Startup, und trägt sich das, ist es rentabel, dann ist es auch ein besserer Wettbewerb auch, was ein bisschen auch gesünder ist. So ist es ja auch überhaupt kein, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, du gründest ein Unternehmen, was ähnlich ist, und ich habe aber keinen Investoren. Ich versuche langsam zu wachsen, aber auch fair zu bezahlen, dass auch das Produkt auch gut ankommt. Und könnte das jetzt alles kopieren, dann mit Verbrennen von Geld, 100, 200.000 Euro in Marketing investieren, Konkurrenz abkaufen und so weiter, dann gewinnst du. Aber nicht, weil du innovativer warst oder irgendwas besser gemacht hast, weil du diese Mittel hattest und vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen hast, was für den Markt oder für den Nutzer schlecht ist. Und das passiert halt sehr oft.
Mhm. Ja, und ich glaube, was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass ja, also investiert in Startups wird vor allem von privat, also von zum Beispiel Venture Capital Fonds, die hast du schon angesprochen, aber es fließt ja viel staatliches Geld. Also der größte Geldgeber für diese Venture Capital Fonds ist ja zum Beispiel der European Investment Fund, wo dann also Steuergeld letztlich reinfließt, was dann aber privat allokiert wird, wo letztlich wieder private Investoren auch ihre Gewinne rausziehen. Wir haben ja auch Fördermechanismen, wo ich als privater Investor quasi in eine Firma investiere und der Staat gibt mir dann Teil des Investments zurück als Förderung. Und du sagst aber, es wäre besser, wenn der Staat dann gleich selber sagen würde, ich unterstütze Startups, statt das jetzt irgendwie...
Klar, weil ich meine, das auch der Ansatz wäre ein anderer, auch die Werte dahinter müsste ein anderer sein. Und bei den anderen Venture-Kapitalisten ist eben privates Geld, das Geld wird nur noch vom Staat auch mit aufgenommen. Es gibt auch so Co-Investment, wo praktisch ein Teil vom Staat kommt, ein Teil, also wenn man irgendwie 1 Million von jemand anderem findet, dann wird nur 1 Million dazu geschossen. Aber es wäre besser, gerade auch für junge Menschen, auch die innovative Ideen haben, das könnte auch viel besser funktionieren, weil das größte Problem ist auch der Zugang. Also es ist ja unabhängig, ob das jetzt Geschäftsmodell, sondern wer hat denn überhaupt Zugang zu diesen Venture-Kapitalisten? Also da fängt das ja schon an, dass das bei der Sparkasse geklappt hat. Das war ein Glück. Das würde ich jetzt nicht als Regelfall bezeichnen. Und dem Unternehmen ging es auch gut. Das heißt, die Zahlen haben auch gestimmt. Das war auch einer der Gründe, warum man auch Geld gibt. Man muss auch einen Businessplan so weiter erstellen. Aber wenn das Unternehmen noch nicht existiert hätte oder noch nicht gewinn- oder rentabel gewesen wäre, hätte ich auch nicht bekommen, auch wenn ich den sehr gut kenne. Und deswegen ist es auch, das größte Problem ist halt, dass man keinen Zugang hat. Wenn das vom Staat ist direkt, dann haben jeder Bürger die gleichen Voraussetzungen. Aber wer von Durchschnittsmenschen hat überhaupt Zugang? Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich jetzt zweites Unternehmen gegründet habe, ist heute auch noch so, dass ich, wenn ich jetzt jemanden anschreibe, weniger Chancen habe als jemand, der über seinen Vater, über sein Netzwerk schon jemanden kennt. Die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr groß. Also das heißt, ich kenne viele Gründer oder Geschäftsführer, die haben schon so ein gutes Netzwerk. Also auch damals in der ersten Firma, da waren die Verbindungen, wo ich erstaunt war, der kennt den darüber, sein Vater hat mit dem und dem das gemacht. Das ist natürlich, wenn man derselben Uni studiert hat und so auch Privatunis, kennst du ja diese Gründerszene, die sind schon sehr gut vernetzt, dass es auch ja auch nur in diesem Kreis auch bleibt. Das heißt, auch wenn das Geschäftsmodell nicht so gut ist, auch da hat man nicht die gleichen Zugänge, weil man einfach nicht privilegiert genug ist, überhaupt Finanzinvestment zu bekommen.
Ja, du hast mir ja auch mal erzählt, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass dann gar nicht, obwohl du fachlich der Kompetenteste warst, dass du dann quasi deinen deutschen privilegierten Mitgründer oder weißen privilegierten Mitgründer gebraucht hast, der mit den Investoren gesprochen hat, weil der ihnen im Habitus so ähnlich war und sie mit dir irgendwie nichts anfangen konnten, weil du nicht aussahst wie sie.
Ja klar, ich meine, das ist ja auch eher von den Venture-Kapitalisten, die das ja auch glauben, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Restaurantbesuch und so weiter. Es gibt dieses Minimie-Effekt. Das heißt, jemand, der mir ähnlich ist mir sympathischer. Das heißt, es ist auch erstmal was Normales. Nur wenn man nicht reflektiert genug ist, dann wird das irgendwie problematisch. Aber eigentlich, wenn ich jetzt, ich höre gerne Hip-Hop, trage eine Cappy, wenn ich jetzt jemanden einstelle, jemand kommt, redet über Wu-Tang Clan, dann ist der mir erstmal sympathischer. Das ist was Normales. Aber wenn ich jetzt immer dieses Muster habe, dann werde ich immer nur Leute haben, die heterosexuell sind, auf Rap stehen, bestimmte Klamotten tragen. Aber als reflektierter Mensch muss man eigentlich gucken, wie man noch rekrutieren kann, dass jemand anders noch drauf guckt. Und so ist es ja eigentlich bei Investment, ja, sollte es auch so sein. Aber wenn alle gleich aussehen, schon die Investoren alle wie Uniformen anhaben, die alle dann Dieter, Thomas und so weiter heißen, dann finden sie natürlich einen Andreas viel sympathischer. Und wenn man auch mit einem redet, dann kommt raus, ach, da hast du steht, da habe ich auch steht, den kennst du, den kenne ich auch. Da machst du mit deinen Kindern Familienurlaub, Bauernhof kenne ich auch, in Oberammergau, da war ich auch, das Hotel super. Dann passiert ja was. Das heißt, die finden sich irgendwann mal sympathisch. Und dann ist es so, alles, was der sagt, ist so geil. Das habe ich schon so oft erlebt. Wenn dann jemand auch was präsentiert, wo inhaltlich vielleicht passt das nicht, aber du guckst so und sagst eigentlich Bullshit, aber die Leute finden es gut. Und das ist halt, was dann auch oft passiert. Das heißt, der mit mir zusammen Mitgeschäftsführer war, der kann ja nichts dafür. Der wurde ja praktisch komplett auch so übernommen. Und die gucken ja auch nicht in die internen Prozesse. Die wissen ja auch nicht, wer ist im Unternehmen tatsächlich wichtig, weil die haben ja auch keinen Zugang zu den Mitarbeitern. Also das heißt, die Venture-Capitalisten kommen, tauschen sich alle 3 Monate vielleicht über Reporting aus mit der Geschäftsführung und dann gehen sie, und interne Prozesse interessieren sie auch nicht, weil das kann man ja nicht irgendwie gucken, wie man das zu Geld macht. Es geht immer Zahlen, Wachstumsphase ist 30% bei SaaS, dann ist es gut und nichts anderes. Das andere, ja, ist nice to have. Sollte gute Kultur sein, weil da hängt es ein bisschen ab. Aber ob das wirklich so ist, gucken Sie nicht. Deswegen war das so, ich war mehr nahe zu den Mitarbeitenden, weil ich da einfach auch aus meiner Biografie auch alle möglichen Jobs gemacht habe. Ich war auch sehr beliebt bei den Mitarbeitenden. Ich war zuständig für die ganzen Prozesse, für die Unternehmenskultur. Ich war der technische Mann. Wir hatten Softwareunternehmen, also eigentlich das ist das Wichtigste. Aber trotzdem war das eher der Sales, Vertrieb, das ist halt das Wichtige. Wie verkauft man das? Das ist dann immer so im Vordergrund.
Ja klar, wenn Unternehmen nur Finanzprodukte sind, dann sind natürlich immer die Leute am wichtigsten, die dafür sorgen, dass Geld reinkommt, dass die Firma verkauft wird. Genau. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass die Leute, die eigentlich so die Kompetenz haben, ein gutes Produkt zu machen, in dieser Art von Firmen oft gar nicht so wichtig sind, weil es ja um was anderes geht. Es geht ja gar nicht darum, ein gutes Produkt zu machen.
Genau, und dabei könnten diese Leute viel erzählen, was auch schief läuft. Und vielleicht auch hätte man die zugehört, viel mehr auch verdienen kann. Mhm. Weil ein falsches Produkt oder wenn da interne Prozesse falsch sind, das sehen die oft gar nicht.
Ja, und sag mal, wir haben jetzt ja die Situation, wo wir wirklich sehen, es ist wahnsinnig viel Vermögen in Deutschland konzentriert bei einer sehr kleinen Gruppe, die das weitervererbt. Es werden keine Steuern darauf bezahlt. Wir haben keine Vermögenssteuer. Das heißt, diese Vermögen, also die Konzentration wächst auch immer weiter. Die Ungleichheit wird immer größer. Und wir als TaxMeNow setzen uns ja dafür ein, dass wir hingehen und sagen, hey, wir sollten jetzt wirklich mal anfangen, mit einer fairen Erbschaftssteuer dafür zu sorgen, dass nicht Menschen leistungslos riesige Summen bekommen und dann keinen Cent Steuern bezahlen. Und natürlich idealerweise auch über eine Vermögensteuer und über eine faire Lastenverteilung. Das, weil momentan ist ja so, die Menschen, die arbeiten, zahlen relativ viele Steuern auf das, was sie einnehmen. Menschen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, ne, Immobilien haben, Firmen, zahlen einfach weniger Steuern. Wie guckst du da drauf? Also wie, was denkst du, welche Rolle würde ein faires Steuersystem eigentlich spielen, wenn wir jetzt diese Wirtschaft als Ganzes weiterentwickeln wollen?
Ja, die Frage ist ja, was wird passieren, wenn wir es so weiterlassen? Und ich glaube, vielen ist es nicht so klar, weil jetzt eher wirtschaftlich einigermaßen gut ging. Also für die Leute, die durch normale Arbeit Geld verdienen. Also ich habe früher am Fließband bei BMW gearbeitet und das war in Bayern. Ich glaube, du kommst auch aus Bayern ursprünglich. Das war was Besonderes, weil BMW hat sehr gut bezahlt. Dann gab es noch Prämien, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Das heißt, als einfacher Fabrikarbeiter konnte man relativ gut leben. Also relativ gut leben heißt jetzt natürlich nicht in teuren Restaurants essen gehen, aber man hat sich ein Auto finanziert, dann hat man nämlich für 30, 40 Jahre so ein kleines Haus gebaut. Und das ist ja, wird immer weniger. Das heißt, es wird immer so sichtbarer, was eigentlich schief läuft. Und ich glaube, dass die meisten Menschen sich in so einem Traum leben. Und man sieht das, wenn es auf einmal dann weggeht, ob das jetzt irgendwie AfD ist, die dann praktisch also Faschismus in den Vordergrund kommt und so weiter, der ganzen Ungerechtigkeiten.
Und gleich, ich wollte nur einmal kurz kommentieren, weil das wird weniger und gleichzeitig die Eigentümer von BMW zahlen sich momentan die größten Profite aller Zeiten aus. Ne? Also da entsteht immer mehr Vermögen und am unteren Ende kommt immer weniger an.
Klar, absolut. Es gibt dann irgendwie eine Meldung, Volkswagen muss Stellen abbauen und der Grund ist weniger Gewinn. Man würde denken, okay, es wird jetzt Stellen abgebaut, weil sie Verlust machen. Aber nein, also weil Gewinn wenig ist. Aber dabei ist es immer mehr geworden in den letzten Jahrzehnten. Also es ist nicht jetzt weniger als jetzt irgendwie letztes Jahr vielleicht, aber nicht weniger als vor 30 Jahren, sondern viel mehr. Und das ist halt genau gleichzeitig, wenn viele ärmer und aber eigentlich, wenn man es richtig sehen will, wohin das hingehen könnte, müsste man so Südafrika angucken. Ich war vor kurzem dort und da sieht man das ja sehr krass. Also hier ist es ja, sieht man nicht so krass, weil die Mittelschicht gab es ja, es wird immer weniger, aber da, wie gesagt, da konnte man auch im BMW fahren, das fällt dann nicht so auf. Also die Armut fällt dann nicht so auf und Armut wird ja auch in Deutschland auch ein bisschen versteckt, das ist ja auch ein Schamgefühl. Und so, und wenn ich das, so wie ich das in Südafrika gesehen habe, wo die Leute auch dann auch sagen, die sehr Reichen, das liegt ja nicht an uns, das ist ja die schwarze Elite, die jetzt an die Macht gekommen ist, die machen das falsch, was ja lächerlich ist. Also wie soll das gehen, wenn 80%, glaube ich, des ganzen Landes oder also vom Grundstück gehört den wenigen Weißen, also wirklich, also Agrarwirtschaft, Agrarland. Und da ist es ja unmöglich, das was zu schaffen. Das heißt, mit dem 15%, was übrig bleibt von Agrarwirtschaft für die 80%, das ist ja kein Gleichgewicht. Und es gibt dann halt, ich weiß, ob du in Kapstadt warst, das sieht man da sehr deutlich. Da gibt es halt, ich war das also viermal dort und einmal war ich dort, da war Wassermangel. Man musste reduzieren und trotzdem haben die Reichen ihre Pools voll gehabt. Und dann gibt es halt Häuser, das sind 2000 Quadratmeter Grund und 500 Quadratmeter Wohnfläche und daneben sammelt jemand Müll oder Essen aus dem Müll und so weiter. Und das ist halt so, wo man das deutlich sieht. In Deutschland sieht man das nicht so deutlich, aber es wird halt immer deutlicher. Deswegen eher die Gefahr ist, was wird passieren in Zukunft. Und ich glaube halt, dass die Demokratie dadurch sehr gefährdet sein wird. Das sieht man auch, weil diese Leute praktisch ja tatsächlich viel Macht haben, auch ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt in 4 Jahren AfD mit in der Koalition sitzt, weil der auch sehr viel auch in der Seite von Vermögen ist. Und den Leuten ist es halt völlig egal, weil es geht halt die durch Lobbyarbeit, auch in Südafrika ist es auch so, dass es halt so gesteuert wird, dass praktisch im Web gar keine Veränderung stattfindet, weil wenn ich nichts abgeben möchte und auch die Macht habe, die Politik so zu beeinflussen, dass ich nichts abgeben muss, kann ich es machen. Bloß die anderen haben ja gar keine politische Möglichkeit mehr, immer weniger. Und deswegen ist es natürlich eher, glaube ich, ja, hauptsächlich Demokratie gefährdet. Mhm. Also dieser Superreichtum ist irgendwie gar nicht, also natürlich erstmal wirtschaftlich ein Riesenproblem, aber auf Dauer ist es eine Demokratie und das Zusammenleben ist gefährdet dadurch.
Mhm. Ja, und ich glaube, was auch viele Leute nicht wissen, wir haben in Deutschland ja auch gar keine Grenze für Parteispenden. Also was Elon Musk in den USA mit Trump gemacht hat, könnten hier Milliardäre genauso machen, dass sie sagen, ich unterstütze die AfD mit ein paar hundert Millionen Euro. Das würde ja den Wahlkampf massiv natürlich beeinflussen und ist ja jetzt auch schon so, dass da viel Geld reinfließt und das beeinflusst.
Absolut, auch indirekt durch Axel Springer, die auch hier wiederum Investoren haben, die auch woanders investiert haben. Also das sind ja nicht nur, dass sie sagen, wir investieren in Zeitungen, sondern parallel würde in Ölwirtschaft investieren und so weiter. Und dann ist es natürlich besser, dass nicht die Grünen an die Macht kommen. Also es ist natürlich schon jetzt auch schon so. Aber ich glaube halt, weil das halt so, wie gesagt, so wie in so einem Trostpflaster, die ärmere Bevölkerung immer, ja, wie gesagt, Autokonsum, also ist auch, ich weiß nur aus den 90er Jahren als Fabrikarbeiter, das ist dann, man ist halt gut abgelenkt. Nachmittags mit irgendwelchen Talk, also so diese Nachmittagssendungen früher, was jetzt auf Instagram ist, irgendwelche langweiligen Sachen, dann viel Konsum. Alle können sich Autos leisten irgendwie, aber jetzt wird es halt immer sichtbarer, diese Armut. Und ich glaube, das ist halt was. Ja, was es irgendwie früher nicht so gab. Es gab immer schon diese Ungerechtigkeit, aber ich glaube, es war nicht so klar, wie ungerecht das ist. Und das, glaube ich, könnte in Zukunft mehr sein, weil tatsächlich ja immer mehr auch durch Axel Springer und so weiter auch diese Parteienfinanzierung immer mehr kommt. Und immer mehr auch USA sieht man das sehr deutlich, dass es praktisch gar keinen Charme mehr davor gibt. Also gar keine, also wie Elon Musk gesagt hat, das größte Problem, die besten Gesellschaft, dass sie zu viel Empathie haben. Mhm. Also jemand, der ganz offen eigentlich sagt, werden sollte empathielose sein. Und es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, dass gerade Nationalsozialismus funktioniert hat durch Fehlen von Empathie. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine Gefahr. Also ich glaube, es war noch nie so gefährlich wie jetzt, noch nie so sichtbar. Und auch jetzt ist die Zeit, wo man wirklich auch also massiv was dagegen machen muss. Ich glaube, dass die Bevölkerung auch, die bis jetzt sich damit nicht beschäftigt haben oder da also in Deutschland wird das immer so hingestellt, wenn man gegen die Reichen ist, dann ist man plötzlich sofort Kommunist oder also Sozialist. Das ist sehr interessant. Mhm. Aber gleichzeitig sind wir in einer totale Neidgesellschaft. Also das ist sehr widersprüchlich. Also es wird halt gegen den Nachbarn gehetzt, gegen einen armen Geflüchteten, der ein Handy hat, gehetzt. Und es funktioniert, aber nicht, dass jemand irgendwie 5 Porsches in seiner Garage hat. Das ist so widersprüchlich eigentlich, wie das dann auch funktioniert. Eigentlich müssen wir mehr zusammenhalten. Und der Unterschied zwischen mir und einem Geflüchteten ist also nicht so groß wie zwischen mir und jemandem, der Supermilliardär ist und auch die Ungerechtigkeit. Aber das funktioniert in Deutschland interessanterweise sehr gut. In einer Neidgesellschaft trotzdem die Leute, die auch mal darauf Finger zeigen, sofort auf die Finger gehauen wird, so ungefähr, du bist dann, also bist dann der Böse, weil das muss man denen gönnen. Also das muss man nicht irgendwie 5 Autos, sondern 100 Autos noch gönnen.
Ja, und ich meine, also wenn jetzt du oder ich mit jemandem, der als Kriegsflüchtling herkommt, konfrontiert wird, dann ist ja Empathie und Solidarität gefragt. Dann zu sagen, nee, aber du darfst jetzt ja kein Geld kosten, wie Markus Söder gesagt hat, irgendwie Wasser, Brot und Seife, mehr gibt's nicht. Also das ist ja noch unmenschlicher, geht's ja fast gar nicht. Und gleichzeitig aber zu sagen, ach so, da oben steht übrigens ein Typ, der hat Milliarden geschenkt bekommen, ohne irgendwas dafür zu tun. Aber den dürfen wir jetzt nicht bitten, dass er auch ein paar Steuern bezahlt, weil das wäre ja dann ja eine Neidgesellschaft.
Genau.
Das ist für mich auch so eine totale Verquerung. Und das als Sozialismus zu framen, ist total lächerlich, weil unsere ganze Demokratie, unsere Verfassung ist ja darauf aufgebaut, dass es genauso ist, dass die sehr viel Glück haben in der Gesellschaft, dann auch was zurückgeben, es denen, die nicht so viel Glück hatten, ermöglichen, auch was aufzubauen. Und ich glaube halt auch sehr stark daran, das hast du jetzt auch vorhin im Grunde gesagt, dass halt am Ende profitieren wir alle davon, weil auch der Typ, der diese Milliarden geschenkt bekommt, hat ja mehr davon, wenn in 20 Jahren hier diese solidarische, freiheitliche Demokratie noch funktioniert, versus sie fliegt uns um die Ohren und dann hat er zwar ein bisschen Geld, aber kann nicht mehr vor die Haustür gehen ohne Sicherheitspersonal. Also am Ende funktioniert diese Ideologie ja für niemanden.
Genau, nur wie gesagt, aktuell kann er irgendwie vor die Tür gehen und merkt das gar nicht. Und wenn das dann auch so wird, sogar wie in Südafrika, dann haben die 5 Wächter, dann irgendwie hohe Zäune mit Stacheldraht und so weiter. Und deswegen, also diese Ängste, was wir haben, haben die Menschen ja gar nicht. Deswegen ist es auch gar keine Diskussion. Also ich meine, es ist ja schon eine ganz andere Welt, ganz andere Wahrnehmung. Also es ist auch schon so im Kleinen, wenn man mit Menschen, die super reich sind oder auch in diesen Kreisen sind, die Wahrnehmung ist auch völlig zerstört teilweise, weil ich habe, man geht ja auch gemeinsam essen und oft gehen die ja zu Grill Royal, das ist so in Berlin also üblich, dass man irgendwie sich zeigt, wenn man da irgendwie mit den Investoren dahin geht, dann wird auch praktisch irgendwie auch das nach außen gezeigt und die Preise sind ja extrem hoch für Berlin. Wenn ich mit denen dann irgendwie so in Restaurants gegangen bin, wo ich dann eigentlich so hingehe, die auch gar nicht so günstig sind für normal sterbliche Berliner Menschen, und dann haben die einfach mal gesagt, warum ist das hier so billig? Also auch das Wort billig zum Essen. Und da habe ich auch gesehen, wie komisch die Wahrnehmung ist. Also dass man irgendwie sagt, also das ist nicht günstig. Also ein Teller 25 Euro, warum ist das billig? Also, und jetzt im Großen gedacht, für die Leute ist das überhaupt alles kein Problem. Die können sich auch gar nicht also vorstellen, was ein jemand mit, also die, ich weiß nicht, ob sie wirklich ernsthaft glauben, dass jemand, der Bürgergeld bekommt, nicht arbeiten will und es wirklich gut geht. Es wird immer so dargestellt, auf Staatskosten lebt jemand. Das ist so wenig, das ist extreme Armut. Und das ist halt so, in Deutschland wird halt, also wenn man über Arm sagt, dann ist man dann sofort jemand, der wirklich so, wird dann irgendwie auf afrikanische Länder gezeigt, so, und dann, das ist für die Armut. Aber es gibt Menschen, die, ich war früher Sozialarbeiter, die sind richtig bitter arm. Also sie können sich wirklich auch nicht normal gesundes Essen leisten. Wenn jemand 5 Kinder hat und vom Bürgergeld lebt, ist der Mensch eigentlich von vielen kulturellen Veranstaltungen ausgeschlossen, von Normalleben ausgeschlossen, von Klassenfahrten, also dass die Kinderbildung komplett ausgeschlossen. Aber das wird halt, diese Menschen, die haben einfach, wie du es gesagt hast, die kriegen das gar nicht mit. Also auch, dass es irgendwann mal auch denen schaden könnte, aber auch, glaube ich, das ist denen egal, weil zur Not kaufen sich ihre eigene Insel. Also das ist passiert ja. Also guck den USA an. Also Trump wird ja noch reicher. Und klar, kann dann irgendwann mal knallen, dass auch er nichts davon hat. Aber ich glaube, unsere Ängste und deren Ängste ist nicht gleich.
Ja, und wie machen wir nach vorne weiter? Also ich bin ja der sehr großen Überzeugung, dass wir ohne bessere Umverteilungsmechanismen, jetzt gerade, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird es ja immer extremer mit der Ungleichheit. Ich bin der Meinung, es spricht eigentlich unglaublich viel dafür, über eine faire Erbschaftssteuer, über Vermögenssteuer, über generell Anpassung im Steuersystem dafür zu sorgen, dass nicht diese riesigen Berge entstehen können, die dann immer einfach weitergegeben werden, sondern dass ein Teil dieses Geldes immer auch zurückfließt. Und also alle Menschen, die ich kenne, reden da ja auch nicht davon, dass wir irgendjemanden sein ganzes Vermögen wegnehmen. Es geht ja nur darum, dass ein bisschen was zurückfließt in die Gesellschaft. Und das ist doch, also für mich jedenfalls, der einzige Weg, wie wir diesen Laden jetzt gut weiterentwickeln können. Oder siehst du das anders?
Ich sehe das absolut so. Die Frage ist halt, wie macht man das politisch? Das ist die größte Herausforderung. Weil ich glaube, es passiert halt immer dieses Märchen, was du am Anfang auch gesagt hast, dass ja diese Menschen für die Wirtschaft sorgen und so weiter, sonst gehen die ins Ausland. Das ist ja auch so, was immer, es wird ja auch ein bisschen gedroht damit. Also das heißt, dass die Menschen dann Angst haben, was auch einige machen würden, statt hier, also zahlen eh keine Steuern, aber wenn auf einmal eine andere Regierung an die Macht kommt und ein bisschen versucht, denen Steuern zu haben, dann würden auch einige tatsächlich gehen, also aus Druck, also mich würde es nicht stören, also einige sollten auch gehen. Aber es glaubt halt die Bevölkerung, dass es schlimm sein kann. Dann wird halt natürlich über Lobbyarbeit Druck gemacht, also was jetzt mit den Grünen passiert ist und so, das war ja keine Politik mehr, das war im Endeffekt ja eine Hetze, also von allen möglichen. Ich glaube, was man machen könnte, ist tatsächlich viel mehr auch, was du machst, auch viel mehr Transparenz, dass sie wirklich auch verstehen, dass diese Menschen kaum Steuern zahlen. Das wissen, glaube ich, auch viele. Dieses Märchen kann man irgendwie auflösen, dass es eben ein Märchen ist und dass man auch keine Angst haben muss und dass man halt diese Spaltung der Gesellschaft auch so irgendwie Migranten gegen Geflüchtete, also die länger hier sind, dass man sagt, guck mal, die nehmen sogar euch weg. Es gibt auch so ein Märchen, dass wir praktisch die neuen Ausländer nicht arbeiten, die anderen, die vor 60 Jahren gekommen sind, haben hier hart gearbeitet. Was völlig lächerlich ist, auch vor 60 Jahren wurden diese Leute genauso behandelt wie die Geflüchteten jetzt. Also ich bin zweite Generation Gastarbeiterkind. Es gab nie eine Zeit lang, dass es eine Wertschätzung gab. Das wird immer gegeneinander gehetzt und auch jetzt gegen Bürgergeldempfänger. Es ist widerlich. Da muss man einfach deutlich machen, dass irgendwie jemand, der Bürgergeld bekommt, jemand auch, der 3.000 Euro bekommt, immer noch mehr zusammen sein sollten, nicht gegeneinander. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich, es wird schwierig, weil ich glaube, dass diese Lobbyarbeit inzwischen so stark ist, dass auch gerade auch die, also ich finde Axel Springer eine Riesengefahr für unsere Demokratie, Riesengefahr, das wird unterschätzt.
Axel Springer ist wahrscheinlich eines der größten Probleme unserer Demokratie, ja.
Weil viele denken ja nur, ja, die sind geschmacklos oder sind auch mal rassistisch. Nein, also das auch. Aber es geht nicht viel mehr, dass sie sehr offensichtlich bestimmte Parteien also unterstützen, die an die Macht kommen und damit praktisch im Endeffekt ja dieses irgendwie Superreiche noch reicher werden und dann die Hetze, die Gesellschaft gängeln, dass man ja nicht irgendwie zusammenkommt. Das ist halt das Gefährliche. Und natürlich auch so AfD, also die auch viele aus der Arbeiterklasse, die AfD wählen. Gleichzeitig ist die Partei, die auch die wenigste Entlassung für die Arbeiter sein wird. Und das diesen Widerspruch auch zu zeigen. Und das funktioniert halt nur, weil das auch, auch das ist typisch in vielen Ländern, kommt halt der Nationalismus dazu. Auch in der Türkei war das so, so ein Faschismus nutzt ja auch natürlich Nationalismus aus, gerade diese Arbeiterklasse so auseinanderzubrechen, dass man praktisch mit was anderem die Leute beschäftigt. Dabei sind sie eigentlich arm, aber dann ist man auf einmal stolz, Deutscher zu sein. Obwohl man nichts dafür gemacht hat, dann spüre ich meine Armut nicht, dann bin ich gegen die, als würde, wäre jemand reicher gewesen, bevor die Geflüchteten hier waren, obwohl immer schon Geflüchtete hier waren, obwohl jedes Jahr, jetzt die letzten Jahre weniger Geflüchtete kommen, trotzdem immer mehr Rechte gewählt werden, aber das wird halt nicht sichtbar gemacht. Deswegen ist, glaube ich, die Forderung auf jeden Fall so und wir müssen, glaube ich, viel mehr aufklären, also viel mehr deutlich machen, dass es ein Märchen ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist tatsächlich glauben das auch die Leute. Und das ist, wie gesagt, es ist auch so wie bei wirtschaftlichen Sachen so, aber auch bei Rassismus funktioniert das ehrlich. Es gibt Menschen, also ich poste sehr viel auf, jetzt auch wieder auf Instagram, früher habe ich das nur auf LinkedIn gemacht. Und auf LinkedIn sind die Leute ein bisschen noch vorsichtig, die haben alle ihre Jobs, also Rassismus leben sie nicht so offen aus. Bei Instagram ist es ja so pur, es kommt alles raus. Und dann gibt es Leute, die schon sehr rassistisch sind, aber noch so an der Grenze, wo nicht schon Hass umgeschwenkt ist. Und die schreiben mir dann und sagen, aber findest du nicht, das ist doch gemein, dass jemand hier geboren, aufgewachsen ist und beim Gericht sitzt und kein Wort Deutsch kann. Das ist ein Märchen, gibt's natürlich nicht. Aber das glaubt der. Und dann sagt man, also es stimmt nicht, man muss einen Einbürgerungstest machen, man muss Deutschkenntnisse haben, damit man überhaupt eingebürgert ist und so weiter. Aber nee, guck mal, dann schicke ich links. Und dann sagen, wusste ich nicht, aber ich habe das gehört. Dann sage ich, das kann ja, alles gibt's hier auf der Welt, aber wollen wir wegen einer Person oder fünf Personen so in Politik machen, dann merken die Leute, was das für ein Schwachsinn ist. Aber dieses Märchen wird permanent erzählt und die glauben das. Und man unterschätzt das, weil du und ich würden sagen, das war lächerlich. Aber es ist halt nicht so. Ich glaube, bei wirtschaftlichen Sachen ist es auch so, dass wir wirklich viel mehr auf Instagram, auf TikTok erklären müssen. Einfach Steuersystem, also das machst du ja auch, wie viel jemand, der superreich ist, an Steuern zahlt, nämlich nicht teilweise. Das können sich Menschen einfach nicht vorstellen.
Ja, ich finde auch, das ist, also wir brauchen jetzt, glaube ich, viel zivilgesellschaftlichen Druck, viele Menschen, die diese Themen jetzt einfach auch bespielen, weil ich meine, es ist eigentlich klar, was gemacht werden muss bei vielen Themen. Und wir sehen aber jetzt, die Politik macht es einfach nicht, weil die Lobby so stark ist. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt hilft, ist eine sehr starke Zivilgesellschaft, die sich quasi gegen diese Lobby des Status quo und die Lobby des großen Geldes stellt.
Genau. Ich glaube, bei Matthias Döpfner war doch so, dass er irgendwie über 3 Milliarden oder sowas keine Steuern bezahlt, weil das Geld
eine Milliarde,
weil er jetzt kein Bargeld hat, weil das alles in Aktien war, oder? War das nicht so?
Ja, genau. Er hat diese Verschonungsbedarfsprüfung genutzt, die ganz viele sehr reiche Menschen nutzen, wenn sie keine Steuern auf eine Erbschaft oder eine Schenkung bezahlen wollen. Und das ist halt das ist quasi ein Bonbon, das es nur gibt für Menschen, die sehr, sehr reich sind. Wenn jemand, ich sag mal, ein normalsterblicher Mensch irgendwo 50.000 Euro geschenkt bekommt oder einfach auch nur Einkommen hat und dann zum Finanzamt gehen würde und sagen würde, ah, ich kann die Steuern nicht bezahlen, ich habe mir gerade ein Auto gekauft oder ich habe es alles ausgegeben, dann würde das Finanzamt jetzt nicht sagen, kein Problem, wir erlassen das einfach. Aber wenn du Milliardär bist oder Milliardärserbe, dann geht es halt, dass das Finanzamt einfach sagt, naja, kein Problem, Sie müssen das nicht bezahlen. Wir erlassen die Steuern.
Und ich glaube, das muss viel mehr in einfachen Worten, mit einfachen Erklärungen, Rechnungen auch gezeigt werden. Ich glaube, das ist tatsächlich den Menschen nicht bewusst. Also es ist, weil wir gehen immer aus von uns, weil wir bestimmte Sachen wissen, denken, das ist doch eigentlich klar. Das ist eben nicht klar, weil also die Leute informieren sich anders und dann die Gegenbewegung macht das ja auch permanent. Also so wie gegen Bürgergeldempfänger gehetzt mit den Fernsehsendungen auf Bildzeit und so weiter, machen die auch natürlich so. Und deswegen müssen wir, glaube ich, viel mehr aufklären. Und so könnte es funktionieren, weil es wird halt hart, weil diese Lobbyarbeit bei den Wahlen ist extrem gefährlich. Also es ist schon irgendwie, also vielleicht war das früher immer schon so, ich habe das nicht so verfolgt, aber ich glaube jetzt, die letzten Jahre, das ist so deutlich.
Es ist wirklich schlimm geworden. Wir haben ja diese, also es gibt ja zum Beispiel den Verband die Familienunternehmer e.V., die dann wirklich in der Wahl und die Initiative Neue Deutsche Marktwirtschaft, man weiß immer gar nicht, wer noch schlimmer ist, die ja wirklich dann einfach richtig krasse Desinformationskampagnen machen, die sich hinstellen und sagen, wir wollen, dass bei den Menschen ein Bild entsteht und wir lügen sie einfach an, indem wir behaupten, dass irgendwelche kleinen Cafés und Vereine pleite gehen, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen. Na, da wird wirklich einfach gelogen und das ist, also für mich ist das am Ende Propaganda, wie ich will jetzt keine historischen Vergleiche bemühen, aber andere Leute haben das auch schon gemacht, sich zu fragen, wie können wir Ängste erzeugen, indem wir irgendwelche Bilder malen und Lügen erzählen und genau das macht diese Lobby die ganze Zeit und ich sehe es auch wie du, wir müssen da wirklich jetzt dagegen anarbeiten, uns hoffentlich nicht auf das gleiche Niveau begeben und mit Lügen arbeiten, aber schon mit einfachen, verständlichen Informationen.
Ja, und ich glaube auch versuchen, ja, es ist schwierig natürlich, weil man immer, wenn man sowas sagt, sofort als Sozialist dargestellt wird. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Ich meine, auch wenn ich was poste, wird auch sehr schnell, also ich, natürlich habe ich vieles teilig bei, also ich habe auch die Linke gewählt. Ich habe zwischen Grün und Linke überlegt, was ich wähle und für diese Wahlen habe ich Linke gewählt, aber sonst bin ich nicht gebunden an eine Partei. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich wähle immer die gleiche Partei. Und da muss man auch ein bisschen tatsächlich aufpassen, dass die Medien das nicht nutzen, dass man sagt, es kommt ja von den Linken, das ist doch so typisch, sondern wirklich versuchen, ein bisschen neutraler da reinzugehen. Aber es ist natürlich schwer, weil man sofort in diese Richtung gedrängt wird. Ich überlege halt, wie man da praktisch tatsächlich auch mehr Influencer erreichen muss, also die nicht politisch sind, weil das ist nicht so große Politik, weil jeder zahlt Steuern, jeder ist davon betroffen. Ich glaube, das ist den Leuten auch klar zu machen, dass was praktisch im Endeffekt wie Steuerpolitik in Deutschland aussieht, weil das beschäftigt ja auch viele. Wenn jeder ist am Ende des Monats, guckt man sofort seinen Lohnzettel und das könnte, glaube ich, ein bisschen deutlicher machen. Also wir müssen wirklich hier Aufklärungsarbeit, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Sehr gutes Schlusswort. Danke dir sehr, hat Spaß gemacht.
Danke auch dir, hat auch Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank.